Das wollen wir noch danken. Vater, wir wollen dir auch heute Morgen wieder herzlich danken, dass wir so ganz ungezwungenen Zugang haben zu dir, wie Kinder zu ihrem Vater. Wie Kinder zu ihrem Vater. Und das schenkst du uns, weil du deinen Sohn hingegeben hast für uns, dass er zu unserem Priester geworden ist für alle Zeit, für immer. In wunderbarster, eigentlich für uns Menschen nicht wirklich auslotbarer Weise. So bist du, so ist deine Vatergüte. Vor aller Zeit hast du dich ausersehen, unser Vater zu sein. Möchte dir danken, Herr, dass das jetzt auch gilt für unsere ganz konkreten Notsituationen, in denen manche von uns sind. Sie haben einen Fürsprecher, einen Hohepriester, der für sie eintritt, sodass sie ungezwungenen Zugang haben zu dir. Segne du uns, segne diese Stunde. Lass, Herr Jesus, uns in irgendeiner Weise uns dir näher kommen und dem Vater. Und so danken wir dir jetzt schon im Voraus. Wollen unseren Bruder wieder segnen zu dem, was du durch ihn uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Muss man einschalten?
Nee, ich bleibe drauf.
Ja? Das erste Lied, das wir gesungen haben, hat geendet mit dem Satz König, Priester und Prophet. Und das ist auch der Grund, warum dieses Lied ausgewählt wurde. Hab nicht ich gemacht, das haben die beiden Co-Piloten gemacht. Ja, König, Priester und Prophet, darum geht es nämlich heute Morgen bei dem Thema der König als Priester, Psalm 110. Ich möchte aber jetzt als Einstieg mit einer Schilderung beginnen, die ich mehrfach erlebt habe. Und zwar bereits als Bub. Ich bin aufgewachsen in einem Dorf. Heute ist es eingemeindet nach Winnenden oder eingestädtert. Ich habe noch einen Zipfel vom Dritten Reich mitbekommen. Und wir wurden da immer wieder, was heißt wir? Ich war halt dabei. Wir wurden immer wieder auf den Dorfplatz beordert, wenn eine Hitlerrede angesagt war. Ja, ja, manche nicken. So war es in der Tat. Und zwar wurden da die sämtlichen Volksempfänger, die da vorhanden waren, in die offenen Fenster gestellt. Und so wurde, das war nicht groß, der Dorfplatz beschallt. Die heutige Technik würde das ganz anders machen. Auf jeden Fall standen da in den offenen Fenstern die Volksempfänger ringsrum und das Dorfvolk hatte sich versammelt. Und ich war als Bub auch dabei. Vielleicht 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre alt, was weiß ich, so in der Zeit muss es gewesen sein. Also die Hitlerreden. Ich weiß nicht, warum das bei mir so war. Aber ich habe bei den Hitlerreden angefangen zu zählen, wie oft sagt der Hitler das Wort Vorsehung. Ja, eben, das war typisch. Und wisst ihr warum? Ich kann es nicht erklären, aber das war einfach so. Es wurde bei uns auch nicht groß darüber gesprochen. Wäre ja unter Umständen auch gefährlich gewesen. Ich war schon die jungen Leute, die eigenen Kinder da entsprechend negativ zu beeinflussen. Mit 10 Jahren waren wir dann auch schon beim Jungvolk, ist ja klar. Aber ich kann es nicht erklären, warum bei mir der Gedanke aufgekommen ist, ich zähle deshalb so oft, wie oft der Hitler das Wort Vorsehung sagt, weil ich wissen wollte, ist der jetzt gläubig oder nicht. Das war im Hintergrund. Er sollte einmal vor die Diakonissen aufgetreten sein, Hitler, und hat aus seiner Brusttasche ein neues Testament herausgezogen und hat vor den Diakonissen, das war wirkungsvoll, ist ja klar, aber ich würde heute sagen, das war berechnete Wirkung. Vor den Diakonissen hat er dann erklärt, daraus schöpfe ich meine Kraft und hat das Neue Testament hingehalten. Es gibt ein Buch, das trägt den Titel Hitler, der Verführer der Christenheit. Das hat es in sich. Ist er gläubig oder nicht? Ihr Lieben, wenn wir gläubige Herrscher hätten, Ich habe es in den Tagen schon gesagt, wie aktuell eigentlich diese Fragestellung ist. Ich war, wenn wir bereits im Land der Reformation wieder einmal so weit sind, in der Zeit des Königtums, da war die Geschichte von Thron und Altar auch in der Diskussion, sage ich gleich noch was dazu. Dann kam der Hitler, da war also die große Täuschung und das ganze Manöver drumherum. Ja, und dann, nach dem Krieg, na gut, so war mir Gott helfe. Da hat man ja das Grundgesetz auf den christlichen Grundwerten aufgebaut. Ja, und heute sind wir so weit, das sagt es ja bereits, dass manche in der Regierung nicht mehr sagen können, so war mir Gott helfe. Wenn wir gläubige Herrscher hätten. Das würde nicht bedeuten, dass nun alles nun glatt läuft und wir keine Probleme hätten und so weiter. Ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen die Aktualität schon sehen. Das hat nämlich mit dem Psalm 110 zu tun. Ich will ja jetzt nichts anderes tun, als die Problemstellung aufzeigen, mit der wir dann hineingehen und herangehen an dem Psalm 110. Wie aktuell das Ganze auch ist, zeigt sich an der Tatsache, dass die Trennung von Staat und Kirche ständig das Thema, ständig in der Diskussion ist. Durch den Islam übrigens wieder ganz neu belebt. Man kann sagen, die Trennung von Thron und Altar, also Kirche soll für sich und Thron, nicht wahr, die Regierenden auch für sich. Da wird ständig darüber diskutiert und nun kommt das ganz neu in unser Land hereingeschwappt und das müssen wir ganz deutlich zur Kenntnis nehmen. Im Islam ist diese Trennung nämlich nicht. Da ist Religion gleich Politik. Das müssen wir wissen. Und wir diskutieren rum, ja, also die Regierenden sollen ihr Süpplein selber kochen und die Kirchen sollen es auch tun. Und wenn es dann mal drunter und drüber geht, dann erwarten sie doch wirklich eine Stimme von der Kirche. Aber bitte bleibt ganz schön für euch. Das ist nicht richtig. Dieses Auseinanderdriften und driften lassen wollen, ist nicht biblisch. Gottes Wort sagt uns unter anderem auch durch den Psalm 110 einiges dazu. Und zwar liefert dieser Psalm, das ist wieder ein prophetischer Psalm, keine Frage, eine zentrale Antwort. Im Hintergrund steht nämlich das Ziel, das Gott mit seiner Welt und Schöpfung hat, mit seinen Völkern, das sind seine Völker, auch wenn er von den Völkern, die auf unserem Erdboden herumkriechen, eins erwählt ist, aber nicht als Sonderstellung erhöht über die anderen, sondern zum Dienst an den anderen. Haben wir übrigens ja gestern Abend auch gehört, da in irgendeiner Passage kam das, dass Erwählung nicht Auserwählung ist wegen irgendwelchen Qualitäten, sondern immer eine Auserwählung zum Dienst. Im Hintergrund steht das Ziel Gottes, dass sein Wille geschehen soll, wie im Himmel so auf Erden. Steht im Hintergrund. Beten wir doch dauernd im Vater unser. Im Hintergrund steht das Ziel, dass Gott eine Theokratie errichten will. Ich sagte das schon im Zusammenhang mit Psalm 2. Die korrespondieren sowieso miteinander, die zwei Psalmen. Theokratie heißt Gottesherrschaft. Dass Gott seinen Willen, seinen Plan, seine Absichten, seine Heilsabsichten durchsetzen will unter den Völkern, unter seinen Menschen, in der ganzen Schöpfung. Das ist ein großartiges Ziel und davon geht Gott nicht ab. Das ist ein Programm, ein Heilsprogramm. Also von dieser Problemstellung gehen wir jetzt aus. Das ist Gottes Zielsetzung und wir diskutieren Trennung, Thron, Altar, jeder soll für sich sein Süppchen kochen und so. Und Gott will nun, dass beides zusammenkommt. Als Beispiel wollte er ja der Menschheit das demonstrieren an seinem Volk Israel. Das sollte als Demonstrationsobjekt, ich weiß, ist ein schreckliches Wort, als Demonstrationsobjekt für die Menschheit dienen. Und das soll es bis heute. Man kann in der Bibel, es ist ja das Buch, das am meisten von Israel spricht, und über Israel spricht. Man kann in der Bibel immer wieder lesen, feststellen, dass Gott es will, dass die Augen der Heiden auf dieses Volk schauen. Das gilt übrigens auch für heute. Und was passiert denn? Jeden Tag schaut man auf dieses Volk. Jeden Tag kriegen wir Nachrichten, Schreckensmeldungen, dass man fragt, ja, dieses Volk, ausgerechnet dieses und Gottes Volk, ja, wie könnte denn das sein? Und Gott will das, Gott steht dahinter, er ist letztlich der, der die Schalthebel bedient. Gar keine Frage. Also, weil das Gottes Zielsetzung ist, ist das sozusagen die Ausgangsbasis für die Betrachtung unseres Psalms. Und da lesen wir jetzt einmal den Psalm 110. Ich tue das nach der Elberfelder. Ich habe mir die Studienbibel angeschafft mit Sprachschlüssel, extra für das Alte Testament, weil die Worterklärungen damit beigefügt sind. Hochinteressant. Also Psalm 110 von David. Spruch des Herrn. Für meinen Herrn. Schon diese Formulierung zwingt zum Aufhorchen. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Doppelpunkt. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Milligkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Das ist Strophe 1. Ich erinnere wieder an den Aufbau der Lieder. Strophe 2 kommt jetzt. Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Doppelpunkt. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deinen Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben. Habt ihr alles verstanden? Ich muss es wieder einmal sagen, nicht bloß die Tatsache, dass hier einfach zwei Strophen sind und dass das Ganze ein Strophenlied ist. Nicht allein diese Tatsache macht uns den Zugang nicht gerade leicht, sondern auch, dass das hier Aussagen aneinandergereiht sind, die scheinbar logisch nicht zusammengehören. Was hat denn plötzlich da die Geschichte mit dem Tau zu tun? Und dann am Schluss, er wird trinken aus dem Bach. Ja, was soll denn das? Darum wird er das Haupt erheben. Und dein Volk wird ihm willig folgen. Und dann trinken die aus dem Bach. Und das Volk wird geboren wie Tau aus der Morgenröte. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Was soll das? Also ich sage zunächst noch ein paar Gedanken zu dem Psalm selber, bevor wir dann an die inhaltliche Auslegung gehen. Der Psalm hat, wie gesagt, zwei Strophen, so ist der Aufbau gegliedert, übrigens sehr kunstvoll. Das Ganze ist wie ein Kunstwerk, was da vor uns liegt. Nämlich Strophen 1 bis 3, Verse 1 bis 3, erste Strophe, Verse 4 bis 7, zweite Strophe, ist ja klar. Jetzt kommt der kunstvolle Aufbau. Der zweite Teil des ersten Verses ist ja ein Gottesspruch. Da wird etwas zitiert, deshalb habe ich jedes Mal gesagt, Doppelpunkt. Spruch des Herrn für meinen Herrn, Doppelpunkt, jetzt kommt der Gottesspruch. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Die zweite Strophe beginnt genauso. Nach der Einleitung, geschworen hat der Herr und das wird ihn nicht gereuen, Doppelpunkt, es kommt wieder der Gottesspruch. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und jedes Mal nach dem Gottesspruch kommen sechs Verse. Also nicht sechs Verse, sondern sechs Zeilen. So ist der Psalm aufgebaut. Der Günter Oderbach ist Architekt, das nennt man Architektur, was dieser Psalm liefert. In der Tat. Dann, dieser Psalm, ausgerechnet dieser Psalm, der scheinbar für uns so schwer zugänglich ist, ist der im Neuen Testament am häufigsten zitierte. Da gibt es an die 16 Stellen, wo dieser Psalm, natürlich nicht der ganze, sondern einzelne Aussprüche, zitiert ist. Nach der Weise Melchisedeks im Hebräerbrief findet man das und setze dich zu meiner Rechten. Wie oft kommt das Wort sitzen zur Rechten? Römer 8. Und an anderen Stellen, selbst Jesus hat es gebraucht, ihr werdet den Menschen so sitzen zur Rechten Gottes. Das hat er aus diesem Psalm. Also der am häufigsten im Neuen Testament zitierte Psalm. Ich werde auf eine Stelle gleich besonders eingehen, nämlich Matthäus 22, 41, dann Matthäus 26, 64, Markus 16, 19, Apostelgeschichte 2, 34, Apostelgeschichte 7, 55 und so weiter und so fort. Aber jetzt die eine Stelle, die es ganz besonders in sich hat. Und wisst ihr, diese Stelle, die ist wieder einmal eine von denen, wo ich immer wieder denke, so müsste man eigentlich mit seinem Verstand umgehen können, wie das Jesus konnte. Wisst ihr, Jesus, der konnte in bestimmten Situationen scharfsinnig antworten, reagieren oder Fragen stellen. Also, das, jetzt sage ich es mal ein bisschen burschikos, das haut einen um. Wirklich scharfsinnig. Jesus hat seine Gehirnwindungen gebraucht. Und deshalb ist dieses Gerede beim Glauben, wie man seinen Verstand ausschalten, ein dummes Geschwätz. Das stimmt hinten und vorne nicht. Also, um welche Stelle dreht sich denn da? Die Frage, mit der sich Jesus da unten herumschlagen musste, im Umgang mit seinen Zeitgenossen, vor allem mit seinen religiösen Zeitgenossen, also mit der religiösen Oberschicht, war ja immer die, dass sie ihm Fallen stellen wollten, durch Fragen oder durch irgendwelche Angaben. Ja, können wir ihm irgendwie was nachweisen, wo wir ihn fangen könnten? Denn es stand zur Debatte, ist er jetzt der Messias oder ist er es nicht? Bis zuletzt hat sich um diese Frage dauernd gedreht. Und als Jesus klipp und klar gesagt hat, er ist, obwohl das bis heute heiß diskutiert wird, hat er es wirklich gesagt oder nicht? Wisst ihr, in der Theologie wird dauernd da herumgebrütet und der gerätselt und so. Und da hat man, das ist ja auch jüngst in den Jahrzehnten, eben durch Bultmann ganz stark hochgekommen, das ist sozusagen Gemeindebildung, dass man in Jesus hinten nach den Messias gesehen hat. Man hat ja das Wort dann geprägt, die Gemeinde, die glaubende Gemeinde hat ihn hochgejubelt und hat ihm dann die Würdetitel verliehen, nicht wahr? Erhöhung zur Rechten und Sohn Gottes und all diese Dinge. Aber Jesus selber habe das nie von sich gesagt. Das ist bis heute in der Diskussion. Das, was also damals, als Jesus nun leibhaftig da war, mit seiner religiösen Obrigkeit zu tun hatte und in der Auseinandersetzung, das haben wir bis heute. Hat er es nun wirklich gesagt oder hat er es nicht gesagt, dass er der Messias ist? Übrigens, auf eine unserer Reisen nach Israel hatten wir, ja auf einer nun, da knüpfe ich an einem Beispiel, an das ich jetzt erzählen möchte, aber wir hatten den Shalom ben Corinne mehrfach mit Vorträgen und Themen. Aber in einer Begegnung, da ging es nun auch darum, dass die Messias-Frage zur Debatte stand. Und Ben Corinne, er stammt ja aus München, der wusste, wenn er eine Gruppe von Christen vor sich hat, dann kommen ja auch die entsprechenden Fragen. Gut, in einer bestimmten Situation hat Ben Corinne klipp und klar gesagt, Jesus habe nie behauptet, er sei der Messias gewesen. Also genau das, was seine Vorfahren damals beim Kaiphas auch behauptet haben. Genau das so gesagt. Ja, wenn man dann sagt, aber Jesus hat doch in der Verhandlung, vor dem, als der hohe Priester ihn gefragt hat, hat doch das bekannt und gesagt, ja, Ben Corinne jetzt. Da hat Jesus nicht gesagt, ich bin's. Sondern er hat nur gesagt, du sagst es. Nicht ich sage das, sondern du sagst es. So geht man vor. Man muss das Johannesevangelium nur lesen und vor allem gerade die letzten Kapitel, bevor die Kreuzigungsgeschichte geschildert wird. Man muss das nur lesen, wie gerade das bis zu einem Höhepunkt sich zuspitzt, wo sie Jesus stellen, bist du jetzt der Sohn Gottes oder bist du es nicht? Er hat doch gesagt, er sei der Sohn Gottes, steht doch ganz klar da. Aber wisst ihr, in all diesen Manipulationen steckt das dahinter, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Den nicht. Ja, also in der ganzen Argumentation hin und her, in der Fragestellung, in dem Auflauern und Fallenstellen und all dem drum und dran, da kommt es diese Geschichte, Matthäus 22 von Vers 41. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus. Jetzt hat Jesus gefragt. Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Merkt ihr, das steht schon im Hintergrund, Davids Sohn, Gottes Sohn. Also das war in der Debatte. Sie antworteten, Davids. Davids Sohn, das war Jesus bekannt, das war in Israel bekannt, also der Messias wird ein Nachkomme sein, ein Davids Spross. Da fragte er sie, wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen? Wenn er sagt, und es kommt Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Aber wisst ihr, das ist eine Logik, die Jesus hier einsetzt. Nochmal, das haut einen um. Wirklich. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfortzufragen. Also nur mit dem Hinweis auf Psalm 110 und mit der daraus entstehenden Frage hat Jesus quasi seine Feinde zum Schweigen gebracht. Sie hätten eigentlich drauf kommen können, wenn sie hätten wollen. Mindestens drüber nachdenken. Ja, in der Tat, das ist doch eine eigenartige Kombination. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Das David so formuliert. Und es war nun in Israel allgemein gut, dass der Messias als Davids Sohn angesprochen ist. Es war übrigens auch ein Stück weit allgemeingut in Israel, dass der Menschensohn auf den Messias angewandt wird. Und der Titel Menschensohn stammte aus dem Buch Daniel. Das hat man in Israel auch gehabt. Also Davids Sohn und Menschensohn sind Beschreibungen, Titel für den Messias. Also wenn Jesus hier mit dieser Argumentation kommt und dann diese Frage stellt, dann heißt das, er ist es. Auch wenn er das an dieser Stelle offen lässt. Er will ja seine Gegner fragen. Er will sie ja zum Nachdenken bringen. Wieso ist der Messias in einer Person Davids Herr und Davids Sohn? Das ist die Frage. Und die Antwort heißt, weil der Herrscher und Richter der Welt, also Gott, Mensch wurde und als Davids Spross geboren wurde. Von Jesse kam die Art, singen wir in einem Weihnachtslied. Und das war ein Vorgänger von David. Ist doch ganz klar. Als Davids Sohn, als Davids Spross geboren wurde. Und also diese scheinbar komplizierte Angelegenheit, Davids Herr, Davids Sohn, löst sich dann auf, wenn man es in der Person Jesu Christi erfüllt sieht, der von Ewigkeit her ist und eben Mensch wurde und in der Nachkommenschaft Davids ist. Da löst sich dieses Rätsel. Das ist ein ganz klarer Fall. Und Jesus hat sozusagen scharfsinnig das Problem aufgespießt und hat das präsentiert. Also noch einmal, hinter diesem steht die bis heute diskutierte Fragestellung, hat Jesus sein Messiassein selber enthüllt, hat er es selber angegeben, hat er sich dazu bekannt oder hat er das unter Verschluss gehalten bis zuletzt und hat das sozusagen seinen Nachfolgern überlassen, die ihn dann, ich sage nochmal, hochjubeln mussten. Wie wären die Jünger, die Apostel in der Lage gewesen, ihrem Herrn und Meister sozusagen nachträglich das alles zu verleihen und ihn nachträglich da in diese Stellung hineinzuheben, wenn ihr Herr selber ihnen das nicht beigebracht hätte. Denken wir doch an den Petrus, denken wir doch an den Wankelmütigen, nicht? Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübter Petrus. Und der Thomas, dieser schwermütige und schwerblütige Mann. Lasset uns mit ihm sterben, da die Geschichte mit dem Lazarus, nicht? Wo dann Jesus so lange wartete, bis der Lazarus gestorben war. Das war, wisst ihr, das war eine Düsternis, die da auf dem Jüngerkreis lag. Und der Thomas, der hat ihm Ausdruck gegeben. Ja, ziehen wir mit Jesus jetzt, damit wir mit ihm sterben. Da lag schon so eine ganze Abschiedsstimmung da auf dem Ganzen. Und die hätten in der Lage sein sollen, Jesus nachträglich hochzujubeln. Jesus hat unter anderem mit diesem Psalm 110, in der Geschichte, die ich jetzt gelesen habe, übrigens die anderen Evangelisten berichten das ja auch, unter anderem mit dieser Geschichte seine Messianität nachgewiesen. So, jetzt so viel zu dem Äußeren des Psalms, jetzt gehen wir zur ersten Strophe. Die erste Strophe dieses Psalms beschreibt die Herrschermacht oder das Königtum des Messias, Strophen 1 bis 3. Da fragen wir jetzt, worauf beruht diese Herrschermacht oder dieses Königtum? Und da müssen wir also jetzt, damit das Ganze bei den Herrbegriffen nicht zu einem Durcheinander kommt, die Sache so klären, dass wir das erste Herr mit Jahwe bezeichnen, also Spruch des Herrn für meinen Herrn. Oder der Herr sprach zu meinem Herrn. Das erste Herr bezieht sich auf Jahwe, sprich auf Gott. Und das zweite Herr ist der Würdetitel für den Herrn, zu dem sich David bekennt. Der bekannteste Psalm von David. Bitte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Da bekennt sich David zu diesem Herrn. Dieses Ineinander, dieses eigenartige Ineinander dieser Herrbegriffe signalisiert bereits hier, Gott war in Christo. Bereits an dieser Stelle, in dem einen Satz, Gott war in Christo. So formuliert er später Paulus, der Theologe Paulus. Jetzt komme ich doch wieder auf Paulus. So. Was heißt, setze dich zu meiner Rechten? Ist eigentlich klar. Wir sind biblisch so weit gebildet, dass uns das keine Mühe macht. Das ist nichts anderes als die Erhöhung Jesu Christi. Die Einsetzung in die Herrscherbefugnisse. Also ich habe mit dem Hinweis auf Jesus Christus bereits ja schon gedeutet, auf den Messias, klar. Es geht hier um die Intronisation. Es geht darum, dass sein Gehorsam bis zum Tode am Kreuz von Gott die Antwort bekommen hat, der Erhöhung. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Versteht es? Jawohl. Ja, ich weiß, dass doch Bibelkenner da sind. Jawohl. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Also Intronisation. Oder das, was Jesus bei der Himmelfahrt gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da kann man ja schon fragen, ja, woher hat er denn das? Einfach bloß so sagen. Oder Paulus sagt es in 1. Korinther 15, er muss herrschen, es geht ja um das Thema Herrschermacht und Königswürde, er muss herrschen, bis er alle Feinde zum Schemen seiner Füße gelegt hat. Ja, um welche Feinde dreht sich's denn da? Ganz sicherlich um alles Widergöttliche. Das sind Menschen, das sind Völkerschaften, das ist dort, wo man im Protest und im Aufruhr sich befindet. Das ist das, was Psalm 2 schildert. Nicht wahr? Warum toben die Heiden, die Könige der Erde lehnen sich auf? Das ist alles widergöttlich und selbst der letzte Feind muss dazu gezählt werden. Der letzte Feind ist der Tod und wer hat die Macht des Todes? Wer weiß nach dem Hebräerbrief? Der Teufel. Ja, der Teufel. Der letzte Feind. Der kommt auch dran. Jetzt wird uns in diesem Psalm auch angegeben, von wo die Macht ausgeübt wird. Wisst ihr, und da klärt sich, wenn wir den Psalm jetzt so durchgehen, klärt sich manches. Und da merkt man, ist doch klar, ist ja einleuchtend. Der David, der spricht hier ganz logisch. Auch wenn er so ganz dicht seine Sätze aneinander reiht. Also, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deine Füße, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das heißt, hier ist angegeben, von wo diese Herrschermacht ausgeht. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Zion ist der Begriff für Israel. Israel ist der Kristallisationspunkt. In Jerusalem ist der Herr gestorben für die Welt. Von Jerusalem aus wird dieser Herr herrschen über die Welt. In Jerusalem ist Jesus zum Welterlöser geworden. Von Jerusalem aus wird er auch zum Weltherrscher erkoren. Christus ist der Messias Israels. Also Jesus als der Christus ist der Messias Israels. Mit dieser Ortsangabe bekommen wir gerade für das heutige Geschehen, glaube ich, einen ganz entscheidenden Hinweis. Wir müssen uns deshalb nicht wundern, wenn wir bald tagtäglich Nachrichten serviert bekommen, die sich um den Nahen Osten drehen, ihr Lieben. Wir müssen uns eigentlich nicht wundern, auch wenn es uns von Mal zu Mal immer mehr schockt. Und wenn wir zusehends merken, wie brutal und wie menschenverachtend dort Dinge ablaufen, dass man fragen muss, wozu sind Menschenhirne und Menschenhände eigentlich noch fähig? Wisst ihr, wenn es noch mehrere Beweise bedürfte, das Böse tatsächlich handfest und konkret zu erfahren und zu erleben, dann muss man fragen, was soll denn noch kommen, als das, was dort abläuft. Von wo geht die Herrschermacht dieses Königs aus? Von Zion, wird hier angegeben. Das steht doch nicht einfach bloß da. Da können wir doch jetzt nicht hergehen und sagen, ja, aber vom Neuen Testament her muss man das jetzt geistlich deuten. Man muss das, was weiß ich, auf die Gemeinde übertragen oder auf Berlin übertragen oder was, oder New York oder was. Jesus Christus ist der Messias für Israel, auch wenn dieses Israel in seiner Mehrheit ihn nicht erkennt. Wir haben ja da gestern Abend einiges darüber erfahren. Ich war die Messias-Vorstellungen, eine ganze Bandbreite, das kann ich bestätigen, habe ich selber erlebt. Bei meiner ersten Israel-Reise habe ich, wo ich ging und stand, versucht, auch die Israelis zu fragen, ob es ein Taxifahrer war oder der Bürgermeister von Arad oder wen auch immer, mit dem ich gerade zusammenkam. Sagen Sie mal, wartet man in Israel auf den Messias? Ja, da habe ich also auch so meine Güsse bekommen. Heiß und kalt. Wenn Israel am tiefsten Punkt seiner jüngsten Geschichte angekommen ist, und was alles da noch passieren muss in Israel, weiß ich nicht. Was da Gott alles noch verordnet und zulässt, weiß ich auch nicht. An seinem Volk. Wie viel Gerichtsschläge dieses Volk noch erleben und erleiden muss, weiß ich nicht. Aber das glaube ich, wenn Israel am tiefsten Punkt seiner jüngsten Geschichte angekommen ist, dann kommt Jesus sichtbar. Es gibt im Alten Testament ein Modell auf Jesus. Das ist eigentlich unter Bibelauslegern, die einigermaßen die Bibel ernst nehmen, unbestritten, würde ich sagen. Und das Modell im Alten Testament auf Jesus als den Christus, welche Gestalt? Bitte? Josef, den meine ich jetzt, Josef. Und gerade an dieser Figur des Josef lässt sich schon ablesen, wie das vor sich geht, wenn dieser Josef, der ja als Herrscher, der zweite Herrscher nach dem Pharao in Ägypten war, wie dieser Josef und wann dieser Josef sich seinen Brüdern stellt. Ich war bei den mehrfachen Reisen seiner Brüder nach Ägypten, um Getreide zu holen, damit sie überleben, hat er sich ja zunächst fremd gestellt. Die sind ganz schön in Schwitzen gekommen. Die mussten einiges durchmachen und haben gemerkt, es fallen uns sämtliche Sünden ein. Das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Und es kommt denen jetzt. Aber noch haben sie Josef nicht erkannt. Die hätten Josef von sich aus auch gar nicht erkennen können. Also so wird es geschildert. Nein, Josef gibt sich selber ihnen zu erkennen. Aber schon nach einer gewissen Phase, wo er sie ganz schön gezwiebelt hat. Ja. Das heißt, dass Israel, so wie das jetzt sich darstellt, soll ich sagen, ist noch nicht eigentlich ganz empfangsreif für seinen Messias. Aber das können wir aus der Josefsgeschichte ablesen. Jesus als der Messias gibt sich von sich aus seinem Volk zu erkennen. Ich bin's, Josef, euer Bruder. Glaubt's doch. Und dann werden sie sehen, in wen sie gestochen haben. So wird Israel seine große Wende erleben. Und das wird der Anfang der Herrschermacht von Zion aus. So wie das hier in dem zweiten Vers es heißt. Ich will noch einen Satz sagen zu dem Ausdruck, herrsche inmitten deiner Feinde. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das ist mehr als bloß das Herrschen nach dem Niederwerfen. Es kommt ja nachher eine ganz harte Gerichtssprache. Aber herrschen inmitten, das bedeutet, dass Jesus die Macht hat, heute schon unter der feindlichen Schar die Dinge durchzuziehen und durchführen zu lassen, die er will. Jesus ist also nicht ständig dabei, sozusagen die Trümmer, die die Feinde anrichten, zu beseitigen. So eine Art Chaosbewältigung. So wie sagen heute manche, die Lehrer, die heute ihre Aufgabe haben, in den Schulen hin und her im Land, das sei mehr oder weniger das Verwalten von Chaos. Stimmen, die Lehrer sagen. Ist ein Trauerspiel. Man ist ja zurzeit in unserem Land aufgeschreckt durch die PISA-Studie und die Folgerungen, die man daraus ziehen will. Aber wenn die Elternhäuser versagen, weil man nicht mehr den Mut hat und die Kraft hat, Kinder zu erziehen, sondern einfach bloß alles laufen zu lassen. Und die Lehrer sollen dann in der Schule ab dem 6. Lebensjahr erziehen. Das geht doch nicht. Der Schuss geht hinten aus. Wie bin ich da drauf gekommen? Ja, also wegen dem Stichwort Chaos. Chaos. Jesus macht nicht bloß Chaosverwaltung. Sozusagen, wenn die Trümmer mal da sind, dann die schnell beseitigen, dass man dann schnell wieder ein anderes Loch stopft oder was oder so. Nein. Herrschen inmitten unter seinen Feinden bedeutet, dass Jesus die Macht und die Fähigkeit und die Weisheit hat und sämtliche Möglichkeiten hat, nun wirklich in dem ganzen Chaosbetrieb des heutigen Weltgeschehens das durchsetzen und durchführen zu lassen, was er will. Was er will. Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Nicht bloß, was er zulässt, sondern was er will. Ich meine, das ist ein großer Trost für Gläubige, die unter dem Zustand der Welt leiden. Und ich meine, das geht einem schon ins Mark, wenn man das mitverfolgt. Und wir sind ja mittendrin, wenn man das miterlebt. Mitverfolgt, was in dieser Welt abläuft, was im Nahen Osten abläuft, wie da Menschen leiden, wie Kinder missbraucht werden, wie wahnwitzig das alles ist. Das ist ein Trost, ein großer Trost. Gerade im Hexenkessel heute zu wissen, dass einer da ist, der regiert, der inmitten seiner Feinde herrscht. Ich habe ja gleich beim ersten Abend beim Psalm 2 ein Lied erwähnt. Ich sage das zu Organisten hin. Ich hätte schon einmal gesucht, es kommt auch nicht im blauen Liederbuch. Jesus bleibt König, wenn alles erlieget. Ich meine, so fängt die erste Strophe an und irgendeine Strophe heißt dann, Jesus hat alles in mächtigen Händen. Und da wird das zitiert, herrschet auch unter der feindlichen Schar. Genau das, was hier steht. Jesus hat alles in mächtigen Händen, herrschet auch unter der feindlichen Schar. Geschwister, wir dürfen uns daran halten. Wenn es kundebunt wird und drunter und drüber geht, es ist einer da, der es in der Hand behält. Behält. Nicht einfach bloß mit Mühe und Not, sondern souverän. Nun, wie führt Jesus, jetzt sage ich schon Jesus, der Messias, der König aller Könige, wie führt dieser seine Herrschermacht durch? Da heißt es, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Da ist von einem Volk voller Willigkeit die Rede. Luther übersetzt das, wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Volk. Ja, wo ein König ist, sollte er auch ein Volk sein. Wo eine Schafherde ist, ist normalerweise auch ein Hirte. Also einen König sich ohne Volk vorzustellen, das ist eine armselige Angelegenheit. Und einen Hirten sich vorzustellen ohne Herde, der kann ja nichts ausführen, der taugt nichts. Das heißt, zu dem König gehört ein Volk. Wer ist denn dieses Volk? Wenn du dein Heer aufbietest, dein Volk ist voller Willigkeit. Schauen wir mal unter die Völker dieser Welt. Wo ist denn dieses Volk? Voller Willigkeit. Schauen wir doch mal nach Israel. Wo ist denn dieses Israel? Ein Volk voller Willigkeit? 5 Fragezeichen muss man da ja machen. In dieser Welt ist Aufruhr, Protest, Gegnerschaft, Feindschaft, Rebellion, siehe jetzt Plan 2. Wie ist es möglich, dass jetzt plötzlich ein Volk da ist, das willig folgt, das diesem König vertraut und angehört? Wieso ist da plötzlich ein Volk da? Ja, steht da, steht im Text. Deine Söhne werden dir geboren wie Tau aus der Morgenröte. Dieser König schafft sich sein Volk selber. Durch eine Geburt. Wie sagen wir denn da heute dazu? Wiedergeburt. Steht da. Deine Söhne werden dir geboren. Aus Gott geboren. Und das, was hier angekündigt ist, so ganz allgemein, das formuliert der Prophet Jesaja, der sowieso eine Zukunftsschau hat, wie kaum ein anderer Prophet im Alten Testament. Jesaja 66, Vers 8. Ein Volk wird an einem Tag geboren. Da steht geboren. Ist eine Parallele zu dem hier. Das heißt, Gott schafft sich sein Volk, das ihm willig dient, das sich zu seinem König bekennt, selber durch Neuzeugung. Alle, die aus Gott geboren sind, gehören nun zu diesem Gott oder zu diesem König. Das Bild vom Tau in der Morgenröte. Das will besagen, es geht um eine Vielzahl. Nicht die Tautröpfchen kann man auch nicht zählen. Das ist sowieso ein Wunder, nicht? Das hängt da zusammen mit Kälte- und Wärmespiel, wenn sich die Feuchtigkeit in der Luft dann in der Nacht bei Abkühlung niederschlägt und dann ist ja der Tau wichtig, vor allem im Morgenland, im heißen Land. Ja, der Tau ist ein Bild also für die Vielzahl und gleichzeitig einfach für die Jugendfrische. Deshalb sagt man taufrisch. Da ist etwas taufrisch. Da geht es also jetzt nicht um eine mühsame Angelegenheit, sondern da ist wirklich strotzende, strahlende Kraft da, bei denen, die diesem Herrn gehören und ihm willig folgen. Warum? Weil sie aus Gott geboren sind. Das will dieses Bild besagen. Wenn wir zusammenfassen, hast du einen Kommentar?
Der Tau ist ein Teil des lebendigen Wassers.
Der Tau? Ja, natürlich. Habt ihr alle... Der Tau ist ein Teil des lebendigen Wassers. Klar. und hat Versorgungsaufgabe der Tau. Also, erste Strophe zusammenfassen, es geht hier um eine verliehene Herrschermacht und um ein aus Gott geborenes Volk. Das sagt diese Strophe. Hier wird der König geschildert in seiner Größe und Herrschermacht. Intronisation. Zweiter Teil. Es kommt plötzlich der Priester. Was tut denn der Priester beim König? Merken wir, wie Gott ganz entschieden dran ist, beide Ämter zusammenzubinden. Jetzt geht es um die Priesterwürde. Und dieses Anliegen ist deshalb für uns wichtig, weil Gott will, dass König und Priester in einer Person vereinbart werden. Das ist Gottes Ziel. Und das ist deshalb wichtig, damit das Regieren nicht zur Tyrannei wird. Wenn der König zugleich Priester ist, dann kann er nicht, das traue ich mich ja bald gar nicht zu sagen, dann kann er nicht menschenverachtend losziehen. Das kann er dann nicht. Der König, der zugleich Priester ist, das wirft in der Tat ein Bild auf die Art und Weise, wie dieser König regiert. Bekanntlich hat der Napoleon darüber gewaltig gestaunt. Er hat ja auf seiner Verbannungsinsel wohl die Bibel gelesen und hat wohl schon eine gewisse Beziehung zur Person Jesu Christi gefunden, weil er das in seiner Umgebung auch geäußert hat. Er hat sich selber dann auch gesehen, nicht wahr, als Weltherrscher und Welteroberer und mit all dem drum und dran und Brutalität und so. Und er hat gesagt, da ich habe versucht, ein Weltreich aufzurichten, durch Gewalt eben, mit meinen Heeren und mit den Kräften, die ich habe. Und dieser Jesus hat bis heute Leute, die ihm freiwillig folgen und bereit sind, für ihn in den Tod zu gehen, ohne Gewalt. Napoleon. Dass der König zugleich Priester ist, beruht auf einem Schwur Gottes. Da kann man wieder fragen jetzt, ja, warum ist denn das nötig? Ich habe das gesagt, der Gottesspruch, der Herr hat geschworen und das wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester nach der Ordnung oder nach der Weise Melchisedeks. Der Schwur Gottes soll hier etwas bestätigen, was unumstößlich in Gottes Plan beschlossen ist. Deshalb der Schwur oder der Eid. Das greift ja gerade der Hebräerbrief auf. Aarons Priestertum war vergänglich, war vorübergehend. Das Gesetz mit all dem Drum und Dran ist dann eben eingekommen nach dem Galaterbrief. Das Priestertum Melchisedeks ist ewig bleibend. Das weist ja gerade der Hebräerbrief nach. Da muss man einige Kapitel lesen. Der Hebräerbrief sagt, weil der Melchisedek weder Vater noch Mutter hatte, also keinen Stammbaum, ist er von ewiger Herkunft, jetzt sage ich es ganz klipp und klar, das war der Herr Jesus, vor seiner Fleischwerdung. Der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, der Melchisedek, König von Salem, Jerusalem. Der Priester, wenn der König zugleich Priester ist, dann muss er auch in all seinem Regieren sich als Stellvertreter Gottes auf Erden sehen und als Stellvertreter der Menschen vor Gott. Der Priester hat immer eine Mittlerfunktion. König und Priester zusammen. Der Psalm zeigt diese Verbundenheit auf und macht ganz klar deutlich, dieser König aller Könige ist kein Despot. Bei ihm geht's nicht nach dem Prinzip der verbrannten Erde. Er bildet keine Selbstmordattentäter aus, um sich irgendwie seine Rechte oder sein Land und seinen Staat zu erringen und zu erkämpfen. Um sich angeblich zu wehren, weil sonst niemand da ist. Nein, nein. Aber wisst ihr, den Gedanken jetzt durchhalten, das kostet jetzt einiges. Denn in den folgenden Versen, da donnert's geradezu. Der Herr zu deiner Rechten, also gerade dieser Herr, der intronisierte Herr, zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Ja, da kracht's. Das ist nicht Wischiwaschi. Das ist nicht der liebe Heiland. Bist du dieses O Jesulein zart, O Jesulein mild, so dieses liebliche, nette, freundliche und so und liebevolle, der nichts, niemand was zu Leide tun kann und so weiter. Ich war, es gab eine Zeit, vielleicht haben wir die hinter uns, was weiß ich, wo man eben das liebe Jesulein so verniedlicht hat. Das ist er nicht. Aber der König am Tage seines Zorns vergisst nicht, dass er zugleich der Priester ist. Deshalb stehen diese Gerichtsankündigungssätze erst nach dem Schwur. Ich habe geschworen, du bist mir ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Man hätte diese Gerichtssätze ja auch schon vorher bringen können. Wovon der Herrschermacht die Rede ist, bei der Intronisation, setze dich zu meiner Rechten, da, jetzt, schlag drauf, zeige deine Macht. Nein, das wird jetzt gebracht, in Verbindung mit dem Priesteramt. Der König als Priester stillt nicht seinen Rachedurst. Der sagt nicht, denen will ich es aber mal heimzahlen, sondern der vertritt den Gott, den er schon immer vertreten wollte, mit seiner Gerechtigkeit. Ich kündige wieder an, das ist ein Thema, das heute Abend auch dran ist bei Psalm 98. Er will der Gerechtigkeit Gottes zum Sieg verhelfen. Und da ist noch eine interessante Notiz festzustellen, das bringt die Elberfelder, die Luther hat es nicht so deutlich, da heißt es, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Die Elberfelder hat es genauer. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Zerschmettern meint Gericht, wie Töpfergeschirr, Psalm 2. Was ist denn das? Das Haupt über ein großes Land? Ist es der Antichrist? Der letzte Weltherrscher? Den zerschmettert er. Bereits hier versteckt. Noch einen Satz zu dem letzten. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Das ist wieder so, übrigens auch wieder in der Parallelschaltung. Da ist von der Morgenrede die Rede am Schluss der ersten Strophe und am Schluss der zweiten Strophe ist wieder vom Wasser die Rede. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Fällt euch da was ein? Trinken aus dem Bach? Bitte? Aus dem Bach Kidron. Ja, ja. Aha. Nee, ich denke da jetzt ans Alte Testament. Der ist auch am Bach versorgt worden, ja. Aber noch was. Ein bisschen früher. Ich will euch jetzt ein bisschen wach halten. Ich bin dann gleich fertig. Bitte? Jakob? Jawohl, Gideon. Der Gideon hatte doch einen Auftrag von Gott, eben sein Volk mal wieder zu befreien als Richter. Bitte? Das weiß ich jetzt nicht. Dann hat sich mal einen Bach gedreht. Und dann waren es zu viel. Gott hat ihm gesagt, komm, schick so und so viel wieder nach Hause. Und dann waren 300 übrig. Und diese 300, die haben aus dem Bach getrunken. Aus dem Bach gedrungen und das waren die kampffähigen Leute. Das waren die, die Gott ausgewählt hat zum Kampf gegen die Midianiter. Und wie haben die aus dem Bach getrunken? Die haben mit der Hand in den Bach gegriffen und haben dann das Wasser zum Mund geführt. Und die anderen, die sich niedergekniet haben, haben so richtig im Wasser geahlt, die waren nicht tauglich. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Das heißt, bei der Ausübung seiner Herrschermacht wird dieser König, der zugleich Priester ist, keine Ermüdungserscheinungen zeigen. Da ist immer Zufuhr da. Trinken aus dem Bach. Der Siegeslauf der Absichten Gottes ist nicht aufzuhalten. Psalm 110. Gerade heute, denke ich, ist es eine wichtige Botschaft, wenn das Böse immer mehr hochkommt. Immer mehr, was hätte ich gesagt, sich personifiziert. Das Böse. Der Sieg des Herrn steht fest. Die Bibel lässt an keiner Stelle einen Zweifel aufkommen. An keiner Stelle. Wenn wir das recht hören, der Sieg des Herrn steht fest. Alle Zungen bekennen einmal, dass Jesus der Herr sei. Und wir tun das hoffentlich jetzt schon. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du Herr aller Herren, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du dich in deinem Wort uns so gewaltig vorstellst, so großartig und beeindruckend in deiner Würde und in deiner Liebe und Barmherzigkeit. Herr, schenk es uns allen, und wir wissen, dass es ein Gnadenakt ist, wenn wir das erkennen dürfen. Schenk es uns allen, dass wir dich heute schon Herr sein lassen in unserem Leben. Und dass das geschieht bis in die Einzelheiten unseres Lebens hinein, in den Alltag, in die oft kleinen und geringen Dinge, dass wir wissen, wir stehen vor dir, wir leben mit dir und wir wollen auch für dich leben. Das schenke uns allen. Und hab Dank, dass dein Sieg unumstößlich ist, unverbrüchlich ist. Dein Sieg und deine Barmherzigkeit, die uns gilt und die einer ganzen Welt gilt. Darüber beten wir dich an. Amen.